Es ist 13 Uhr. Guten Tag, meine Damen und Herren. Vom Sender Freies Berlin hören Sie Nachrichten, anschließend den Mittagskommentar und die Presseschau. Zunächst die Meldungen. Die Kämpfe im südlichen Teil der Pufferzone zwischen Nord- und Südvietnam haben heute an Heftigkeit zugenommen. In das Kampfgebiet wurden weitere amerikanische und südvietnamesische Einheiten eingeflogen. An einer am südlichen Ufer des Flusses Ben Hai verlaufenden Front sind insgesamt mehr als 10.000 alliierte Soldaten in Gefechte mit einer nordvietnamesischen Elitedivision verwickelt. Das amerikanische Außenministerium hat das Einrücken der verbündeten Streitkräfte in den südlichen Teil der entmilitarisierten Zone Vietnams als rein defensive Maßnahmen bezeichnet. Zugleich wurde versichert, dass die Vereinigten Staaten streng darauf achten würden, die in der Mitte der Zone verlaufende Demarkationslinie, die als reguläre Grenze zwischen Nord- und Südvietnam festgelegt ist, nicht zu verletzen. Unterdessen hat das nordvietnamesische Außenministerium die amerikanischen Luftangriffe, die gestern bis an den Stadtkern von Hanoi herangetragen worden waren, scharf verurteilt. In einer Erklärung heißt es, es sei aussichtslos für die USA, durch Bomben zu versuchen, das nordvietnamesische Volk zur Annahme der anmaßenden Friedensbedingungen zwingen zu wollen. Syrien ist nach den Worten seines Verteidigungsministers Hafez Assad nicht zur Abwehr einer israelischen Aggression, sondern zu einer Befreiungsaktion bereit. Vom Standpunkt eines Militärs aus betrachtet, sagte der Minister, sei die Zeit reif für einen Befreiungskampf. Inzwischen ist in der syrischen Hauptstadt Damaskus eine irakische Militärdelegation eingetroffen, um die militärischen Maßnahmen zu koordinieren. Als weiteres arabisches Land hat sich Algerien bereit erklärt, an der Seite Ägyptens und Syriens gegen Israel zu kämpfen. Nach dem Abzug der UNO-Friedensstreitmacht aus dem Gazastreifen hat Israel militärische Vorkehrungen getroffen, die, wie in Jerusalem erklärt wurde, der jetzt entstandenen Lage entsprechen. Korrespondenten berichten aus Israel, dass auf den strategisch wichtigen Straßen zunehmend militärische Bewegungen festgestellt worden seien. Bei seiner Ankunft in Montreal versicherte der israelische Staatspräsident Shazar, sein Land beabsichtige nicht, irgendeinen Nachbarn Israels zu provozieren oder anzugreifen. Shazar fügte hinzu, wenn es jedoch Ägyptens Absicht sei, Israel zu provozieren oder wenn Syrien seine aggressiven Aktionen fortsetze, dann werde sich sein Land verteidigen. UNO-Generalsekretär U Thant wird heute in New York den Mitgliedern des Sicherheitsrates über die Lage im Nahen Osten berichten. Den Abzug der UNO-Friedenstruppe aus dem Gazastreifen hat U Thant damit begründet, dass diese Streitmacht ohne Zustimmung des Gastlandes Ägypten nicht in ihren Positionen bleiben könne. Nach dem Abzug der UNO-Soldaten hatten ägyptische Einheiten die Stellungen im Grenzgebiet bezogen. Auch heute ist es in Hongkong, wie schon an den vorangegangenen drei Tagen, wieder zu antibritischen Demonstrationen gekommen. Mehr als 2000 chinesische Arbeiter, Jugendliche und Schüler versammelten sich vor dem Amtssitz des britischen Gouverneurs und riefen antibritische Schmähungen. Die Protestaktionen richten sich gegen die Polizei, die beschuldigt wird, in der Woche vor Pfingsten gegen demonstrierende chinesische Arbeiter in der britischen Kronkolonie brutal vorgegangen zu sein. Unterdessen hat die Regierung in London gegen Ausschreitungen in Peking und Shanghai protestiert, bei denen britische Diplomaten belästigt worden waren. Wie amtlich mitgeteilt wurde, hat diesmal der britische Außenminister Brown dem chinesischen Geschäftsträger einen sehr scharfen mündlichen Protest vorgetragen. Zugleich bedauerte er, dass der erste schriftliche Protest Londons nicht nach Peking weitergeleitet worden sei. Die antibritischen Kundgebungen in China dauerten auch gestern an. Die sowjetische Botschaft in Peking war heute wiederum das Ziel mehrerer tausend chinesischer Demonstranten. Entlang den Straßen, die zu der Botschaft führen, sind Lautsprecher aufgestellt worden, die nach Meinung ausländischer Korrespondenten auf bevorstehende größere antisowjetische Demonstrationen schließen lassen. Auf Spruchbändern, die in den Straßen angebracht wurden, werden die Sowjets aufgefordert, China zu verlassen. Andere verlangen, Ministerpräsident Kosygin und Parteichef Brezhnev zu hängen. An dem Botschaftsgebäude wurden unter anderem Karikaturen des früheren Partei- und Regierungschefs Khrushchev und des chinesischen Staatsoberhauptes Liu Shaoqi angebracht, der als Hauptgegner Parteichef Mao Zedongs gilt und von den Maoisten häufig als der chinesische Khrushchev kritisiert wurde. Bundestagspräsident Gerstenmaier hat nach der Rückkehr von einer Reise nach Pakistan und Persien die Auffassung vertreten, dass die Bundesrepublik beiden Ländern mehr Wirtschaftshilfe gewähren sollte. Zur Begründung nannte Gerstenmaier die immer stärker werdende Aktivität der kommunistischen Länder in Pakistan und im Iran. Die Gespräche mit dem Schah von Persien sowie mit dem pakistanischen Präsidenten Ayub Khan hätten ihm bestätigt, dass beide Staatsmänner frei von kommunistischen Neigungen seien. Sie wollten aber im Interesse einer politischen und militärischen Entspannung an ihren östlichen Grenzen intensivere Beziehungen vor allem zur Sowjetunion und zu Rotchina pflegen. Als absolut notwendig bezeichnete es Gerstenmaier, dass die Bundesrepublik durch Bürgschaften oder Kredite ihren Beitrag zum Bau des größten Staudammes der Erde in Westpakistan leisten müsse. Dieses Projekt werde mehr als 4 Milliarden Mark kosten. Davon seien 800 Millionen noch offen. Am Bau des Staudammes, der für die landwirtschaftliche Entwicklung Pakistans lebensnotwendig sei, könnten deutsche Firmen beteiligt werden, wenn die Bundesregierung durch eine Finanzhilfe die nötigen Voraussetzungen dafür schaffe. An die in Saarbrücken tagende Bundesversammlung des Gesamtverbandes der Sowjetzonenflüchtlinge hat Bundespräsident Lübcke eine Grußadresse gerichtet. Darin heißt es, dass das Streben nach Einheit trotz aller Rückschläge nicht erlahmen und zu einem dem Frieden in Europa dienenden Ziel führen werde. Während der Tagung in Saarbrücken werden heute der Minister für gesamtdeutsche Fragen Wehner und bundesvertretender Minister Hassel sprechen. Auf der dreitägigen Hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft in Weimar ist der Professor für Philologie an der Freien Universität Berlin, Wachsmuth, als Präsident der Gesellschaft wiedergewählt worden. Als sein Stellvertreter wurde der mitteldeutsche Professor Holzhauer bestätigt. Außerdem gehören dem Präsidium dieser gesamtdeutschen literarisch-wissenschaftlichen Vereinigung 7 Mitglieder aus der Bundesrepublik einschließlich West-Berlin, 7 aus Mitteldeutschland und je ein Vertreter aus Österreich und der Schweiz an. Zum Abschluss der Nachrichten der Wetterbericht vom Meteorologischen Institut der Freien Universität Berlin. Temperatur um 12.30 Uhr 16 Grad. Relative Luftfeuchtigkeit 68%. Luftdruck 1019 Millibar gleich 765 Millimeter, gleichbleibend, wolkig, West-Südwestwind Stärke 4. Die Wetterlage. Im Bereich mäßig warmer von Südwesten heranströmender Meeresluft bleibt das Wetter in Mitteleuropa leicht unbeständig. Die Vorhersage für ganz Deutschland: heute Nachmittag im Allgemeinen wechselnd bewölkt und nur ganz vereinzelte Schauer. Im Alpenvorland stark bewölkt und zeitweise Regen. Höchsttemperatur 14 bis 19 Grad. Nachts heiter oder wolkig und Temperaturrückgang auf 7 bis 4 Grad. Morgen teils heiter, teils stark bewölkt und im nördlichen Deutschland verbreitet, im Süden nur vereinzelt Schauer. Höchsttemperatur zwischen 14 Grad an der See und 21 Grad im Süden. Im Norden weiterhin frischer bis starker, zeitweise auch stürmischer, sonst mäßiger bis frischer Südwestwind. Die Vorhersage für Berlin: wechselnd bewölkt und höchstens ganz vereinzelt noch Schauer. Höchsttemperatur nahe 18 Grad. Nachts zeitweise heiter und tiefste Temperatur 6 Grad. Morgen teils heiter, teils stark bewölkt, vereinzelt Schauer. Weiterhin frischer bis starker Südwestwind und Höchsttemperatur 17 Grad. Soweit, meine Damen und Herren, die Nachrichten vom Sender Freies Berlin. Abschließend die Zeit, es ist jetzt 13.09 Uhr. Und nun der Mittagskommentar. Es spricht Herbert Hausen.
Wir haben uns angewöhnt, Verträge, die kommunistische Staaten unter sich abschließen, wenig zu beachten, ja kaum auf ihren Textgehalt zu prüfen. Dieser Brauch hat Gründe. In der Regel ist die Zusammenarbeit zwischen den kommunistischen Ländern auch im Zeichen des Zerfalls der ideologischen Einheit ohnehin so stark ausgeprägt, dass zusätzliche Verträge herkömmlicher Machart nicht viel neuen Stoff mehr liefern. Außerdem hat die Praxis gezeigt, dass für die westlichen Länder wenig Auswirkungen zu erwarten sind, wenn, sagen wir, Bulgarien und die Tschechoslowakei sich gegenseitig zu militärischem Beistand verpflichten. Etwas anders verhält es sich mit der Vertragsserie, die Ulbrichts SED-Staat unter Dach und Fach gebracht hat. Dieses diplomatische Manöver, das zu neuen Vertragstexten und, nach dem Budapest-Besuch Ulbrichts, zu einer Erweiterung des bisher auf Prag, Ostberlin und Warschau beschränkten sogenannten Eisernen Dreiecks zu einem Viereck geführt hat, präsentiert sich als unmittelbarer Gegenzug gegen den Versuch der Bundesrepublik, die Fronten zum kommunistischen Europa aufzulockern. Wir haben daher allen Anlass, den Wortlaut der Verträge genau zu prüfen. Dabei stellen wir fest, dass er nicht eigentlich Überraschungen bringt. Neben einer gewissen Verpflichtung auf die Charta der Vereinten Nationen enthält der Vertrag die Feststellung, dass eine Normalisierung der Beziehungen zwischen den, wie es heißt, beiden deutschen Staaten den Erfordernissen der europäischen Sicherheit entspricht. Auch die friedliche Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnungen wird ausdrücklich gerühmt. Das alles könnte auf die Absicht des Ausgleichs und der friedlichen Bemühung um Entspannung hindeuten. Die Verträge Ostberlins mit Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn bekräftigen aber eben auch den Zustand der Teilung. Sie empfehlen eine Friedensregelung auf der Grundlage der Existenz von zwei deutschen Staaten und sie versichern Westberlin als eine besondere politische Einheit zu betrachten. Das alles geht nirgendwo über den schon bekannten Gehalt kommunistischer Meinungsäußerungen hinaus, aber es fragt sich, ob eine Fixierung in einem für 20 Jahre gültigen Vertrag nicht eine außerordentlich bindende Kraft besitzt. Bindend vor allem für diejenigen kommunistischen Länder, die eigentlich eine Verbesserung der Beziehungen zu Bonn angestrebt oder doch nicht abgelehnt haben. Die Absicht Bonns, bei einer solchen Verbesserung der Beziehungen die strittigen Fragen weitgehend auszuklammern, ihre Regelung jedenfalls nicht zur Voraussetzung für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu machen, könnte sich nach dem einen Erfolg mit Rumänien nun doch rasch als unerreichbar herausstellen. Die Bundesrepublik darf es vielleicht noch hinnehmen, wenn Ungarn Westberlin, wie es in seinem Vertrag mit der Zone erklärt, als eine besondere politische Einheit betrachtet. Denn Betrachtungen sind eine recht einseitige und unwirksame Sache. Wenn Ungarn aber darauf besteht, Westberlin auch als eine besondere politische Einheit zu behandeln, dann kann Bonn ohne Preisgabe eines für Berlin wichtigen Rechtsstandpunktes darauf nicht eingehen. Die Bundesregierung muss jetzt also sehr aufpassen, dass ihre ostpolitische Offensive nach dem ersten und, wie zugegeben werden muss, eindrucksvollen Anfangserfolg nicht mit einer plötzlichen Niederlage endet. Im Augenblick, daran kann kein Zweifel bestehen, hat Ulbricht in raschem und energischem Gegenzug einige wichtige Pluspunkte für sich gebucht, nämlich eine mehrfache ausdrückliche Bestätigung seines Rechtsstandpunktes durch 4 osteuropäische Länder.
Das war der Mittagskommentar von Herbert Hausen. Es folgt die Presseschau.
Die Sonnabendblätter lenken die Aufmerksamkeit auf die Verschärfung der Lage im Nahen Osten, an der ägyptisch-israelischen Grenze und in Vietnam.